Es ist dieses Superwahljahr, das alle irgendwo ein bisschen gaga, aber ab und zu. Aber ab und zu in dem Superwahl ist auch Stimmung. Ne, ist Stimmung. Neulich auf der CeBIT, da haben sie den Rösler mit einer Torte, also mit einem Tortenstück. Also ihm und seiner Bedeutung ist und der Partei angemessen. Obwohl, hätte eigentlich auch eine Zierkirsche gereicht. Ne, aber jetzt hat ja die FDP ihren Messias für Nordrhein-Westfalen, Christian Lindner. Komisch, ne? Vor einiger Zeit haut er als Generalsekret noch in den Sack, weil er mit dem Rösler nicht kann. Der Rösler war froh, als er weg war. Und jetzt stellt der gleiche Rösler sich hin und sagt, wir schicken unseren besten Mann. Man könnte auch sagen, das letzte Aufgebot. Na, die FDP in Nordrhein-Westfalen hat ja diese Neuwahlen erzwungen nach dem Motto, ha, wir können Selbstmord auch ohne Fallschirm. Na, jetzt soll es, ja, jetzt soll es der Rösler richten, meine Sprüche kann er.
Komport Nummer 320, NR Wiederwahl. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 320. Komport, den ich am heutigen, naja, relativ warmen Freitag, jetzt haben wir heute 18. Mai 2012 aufgenommen habe. Jetzt haben wir...
It is 11:37.
Ja. 10 Minuten früher. Dabei bin ich eigentlich so viel früher gestartet. Egal. Nebenbei, wir haben Tag 139 im Jahr. So, und das Intro ist aus der 50. Anstaltssendung aus dem März. Und passt auch irgendwie immer noch. Jawohl. Und was ihr hier jetzt aber auf die Ohren kriegt, ist nicht so sehr die Anstalt, sondern wieder die üblichen drei Teile, nämlich zwei Teile Politik, ein Teil Tech inklusive ein paar Space-Meldungen. Und was ihr jetzt konkret hören könnt, wenn ihr einfach am Stück weiterhört, ist dann Teil 2 Politik, die zweite Hälfte für diese Woche, in der sich völlig überraschend die Regierung und die Wirtschaft jeweils eingefunden haben. 12 Grad, Broken Clownsiege. Sieht grau aus. Cool Greetings. Die 12 Grad könnten, wenn sie 12 sind, sich wie 10 anfühlen. Es könnten aber auch 11 sein, die sich wie 11 anfühlen. Fragt mich nicht. Und der Wind macht irgendwas zwischen 17 und was waren es? 31 km/h aus Southeast. Ja, oder so ähnlich. Jeep, 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 Jeep. So. Dann hätten wir da mal die Regierung. Als erstes eine Meldung, die ich im letzten Podcast schon als This Just In live geil meldet bekommen habe. Die Steuerkippe. Vor der Bundesratsentscheidung über die umstrittenen Pläne der Koalition für eine Steuersenkung bleiben die Fronten verhärtet. Aus Sachsen-Anhalt kommt der Vorstoß für eine große Paketlösung. Es wird ein riesiges Paket aus Steuersenkungsabkommen mit der Schweiz, Fiskalpaket und erneuerbare Energiengesetz geben. Was dann im Wesentlichen eigentlich auch nur noch abgelehnt werden kann. Aber ja, also ne, der Bundesrat hat die Steuersenkung abgelehnt. Das konnte jetzt irgendwie nur die Leute überraschen, die das letzte halbe Jahr unter irgendwelchen Steinen verbracht haben, weil das hat der Bundesrat schon mal gemacht. Mit, wie war das, Begründung ist, naja, also dann verlieren wir ja Geld. Und da sind wir nicht bereit für. Wir haben nicht irgendwie zu viel Geld. Von daher, nö, klebt euch eure FDP-Subvention dahin, wo die FDP ist. Wie, unter die 2%? Ja. Dann gab es Pulli-Straf, weil nämlich die polizeiliche Kriminalstatistik fertig ist und das irgendwie schon seit letztem Freitag. Allerdings das Innenministerium versehentlich vergessen hat, die Medien komplett zu informieren und wieder versehentlich nur die Springerpresse. Was dann dazu führte, dass hier eine D-Radio-Meldung vom letzten Freitag sagte, die Zahl der politisch motivierten Straftaten ist in Deutschland stark angestiegen. Das belegt eine Kriminalstatistik, die das Bundesinnenministerium in Berlin vorlegte. Ja, und zwar genau der Springerpresse und sonst niemandem, weswegen die ganzen Meldungen dann alle nur so aus dem Filter waren, wie zum Beispiel die Tatsache, dass im Internet weniger Straftaten statistisiert wurden. Das kam dann dummerweise erst dann raus, nachdem das Innenministerium dann versehentlich dann doch mal komplett veröffentlicht hatte. Na, ich meine, die Frage, warum das Innenministerium jetzt zum zweiten Mal schon wieder eine Statistik nur oder überhaupt irgendwas nur an die Springerpresse gibt, eine gute Begründung ist mir da noch nicht begegnet. Na, und beim ersten Mal hat Bröhrich ja rumgeplökt von wegen, nein, also das wäre ja nicht von seinem Ministerium ausgegeben worden. Was die Vermutung nahelegt, dass entweder der Herr Bröhrich lügt oder der Herr Bröhrich sein Ministerium nicht im Griff hat, was beides ihn nicht unbedingt als Innenvollidioten qualifiziert. Aber ja. Schwupp. Genau, die Steuerlehnung hier dann auch nochmal inoffiziös. Der Bundesrat hat die Pläne der Koalition für eine Steuersenkung abgelehnt. Vorgesehen war, den Grundfreibetrag zu erhöhen und die kalte Progression abzumildern. Die von SPD und Grünen geführten Länder stimmten gegen das Vorhaben. Der baden-württembergische Ministerpräsident Kretschmann erklärte, für die geplanten Steuersenkungen gebe es keinerlei Gegenfinanzierung. Der Regierungschef von Mecklenburg-Vorpommern-Sellering betonte, der Weg der Konsolidierung müsse weiter beschritten werden. Im Zweifelsfall könnte man dann auch noch einfach mal die Parteizugehörigkeiten daneben schreiben. Ich meine, der Sellering könnte nämlich CDU sein. Die kalte Progression führt dazu, dass Einkommenszuwächse durch einen höheren Steuersatz aufgezehrt werden. Weiteres Thema im Bundesrat ist die geplante Kürzung der Solarförderung, die auch abgelehnt wurde. Um einfach den auch mal zu spoilern. Also so aus der Kategorie, also da konnte ja nun wirklich niemand mit rechnen. Die Bundesländer haben schon wieder die FDP-Subvention abgelehnt. Nein, sowas. Ich meine, das letzte Mal, dass sie die abgelehnt haben, ist irgendwie Kontext Krankenhaus. Habe ich da so im Hinterkopf. Ich bilde mir einen Dezember. Also die erste von den beiden lustigen OPs. Bisher. Aber ja. Also ich meine, die Meldung, die hat dann, also mich hat sie ja nicht überrascht. Konntet ihr ja im Teil 3 letzte Woche vernehmen. Als sie mich geil meldet hat. So, dann Steuermittlung. Nach dem vorläufigen Scheitern der schwarz-gelben Steuerpläne im Bundesrat strebt die Koalition weiter eine Einigung mit den Ländern an. Die Bimbis-Regierung werde dazu den Vermittlungsausschuss anrufen, kündigte Regierungssprecher Steffen Seibert in Berlin an. Ja, oder anders ausgedrückt, das Ding ist noch nicht ganz vorm Tisch. Sie werden jetzt den Vermittlungsausschuss anrufen und erstmal die Regierung ruft den Vermittlungsausschuss an. Dass die Länder den Vermittlungsausschuss nochmal anrufen, darf da als eher unwahrscheinlich gelten. Von daher, entweder es kommt jetzt was bei rum oder die FDP kriegt ihre Steuersenkung halt nicht. Na, die Einthemenpartei. Aber hey, warten wir es mal ab. Die werden jetzt eine Weile irgendwie heiße Luft von sich geben und dann wird man mal gucken müssen, ob da hinterher irgendwie was aussieht wie ein Ergebnis. Irgendwo rumsteht. Schuh, also mal ganz davon abgesehen, das ganze Geschwurbel von wegen, ja, aber das Grundgesetz verlangt doch, dass wir irgendwie einen Teil von der Steuersenkung da machen. Ja, liebe Vollidioten, wenn ihr euch darauf beruft, dass man das doch gar nicht ablehnen dürfte, versucht doch mal, das alleine in den Bundesrat zu werfen und guckt mal, was da als Ergebnis rauskommt. Ich könnte mir vorstellen, dass so eine, hier das Grundgesetz schreibt, Vorregelung durch den Bundesrat abgenickt werden könnte. So eine, hier die FDP hätte gerne ihre Subvention und da noch ein bisschen was Kleines, grundgesetzkonformes, das lehnt der Bundesrat ab. Ja, aber hey, sie versuchen es ja nicht mal mehr, den Teil, zu dem sie doch eigentlich verpflichtet wären, alleine durch den Bundesrat zu bringen. Weil da könnte dann nämlich rauskommen, dass dann glatt irgendwie nur die Teile, die sowieso nur die Reichen fördern, abgelehnt werden. Na huch. So, dann gab es die So-Lehnung. Der Stopp der Regierungspläne zur Kürzung der Solarförderung hat im Bundesrat sogar eine Mehrheit von 2/3 der Stimmen bekommen. Für die PA uns in Berlin aus Länderkreisen. Oder anders ausgedrückt, sieht nicht gut aus für die Regierung. Röttgens letztes großes Vorhaben. Aber ja. Geht dann auch vermutlich in den Vermittlungsausschuss. Mal gucken. So, dann gab es eine Rentankündigung. Das gute Wirtschaftswachstum beflügelt nicht nur die Steuereinnahmen, auch in den Rentenkassen klingelt es. Und zwar so kräftig, dass im kommenden Jahr eine deutliche Beitragssatzsenkung von derzeit 19,6% auf 19,0% möglich scheint. Rentenschlexperten bestätigten der deutschen Presseagentur diese Einschätzung. Ja, und nochmal zum Mitmeißeln, wir müssen aber alle länger arbeiten bis zum Renteneintritt, weil so wenig Geld im Rentensystem ist. Deswegen können wir die Rentenbeitragssätze senken. Was? Wie? Kognitive Dissonanz? Echt? Warum das denn? Das kann ich ja gar nicht nachvollziehen. Also ich meine, man könnte ja mal irgendwie auf die Idee kommen, dass man vielleicht eventuell den Bürgern mal erklären könnte, warum man denn auf der einen Seite rumtönt, ne, also Rente gibt's nie, und auf der anderen Seite aber die Beitragssätze senkt. Na, auf die Idee könnte man unter Umständen vielleicht irgendwann mal kommen, wenn man den Wähler nicht dauernd verarschen wollen würde. Also nein. 45. So, dann gab es die Soli-DP. Nach der Blockade der schwarz-gelben Steuersenkungspläne im Bimbisrat bringte die FDP eine Senkung des Solidaritätszuschlags ins Spiel. Der stellvertretende hessische Ministerpräsident Hahn sagte der Süddeutschen Zeitung, wenn keine rasche Einigung über die Steuersenkungen erzielt werden könne, sei man gezwungen, die zweitbeste Lösung, eine Senkung des Solidaritätszuschlags, in Angriff zu nehmen. Gezwungen? Ernsthaft, wer zwingt euch? Die Hoteliers, die haben doch ihre Steuersenke schon. Und gerüchtensfolge sind sie damit nicht glücklich. Na, also, was soll das denn jetzt? Na, also ich meine, ja, man könnte irgendwie am Soli rumschrauben, der ist schließlich nicht zustimmungspflichtig im Bundesrat. Den könnte also die Regier glatt mal so durchprügeln. Hätte dann nur das klitzewinzige Problem, dass ihr Argument, ja, aber wir müssen doch hier laut Grundgesetz. Na, die, was war es doch gleich? Anfassen. Die Argumentation zieht da nicht. Na, weil das müsst ihr rein formal laut Grundgesetz eigentlich auch immer noch. Na, aber hey. Naja, also wir sind jetzt gezwungen, die Reichen zu subventionieren. Na, also irgendwie die Handvoll FDP-Wähler. Na, ich meine, irgendwie hätte der FDP nicht aufzufallen, dass Handvoll auch wirklich so ungefähr die Anzahl ist. Na, aber hey. Nochmal eins davon abgesehen, dass ein nicht zustimmungspflichtiges Gesetz vom Bundesrat trotzdem noch verneint werden kann, was dann nochmal eine Runde durch den Bundestag drehen muss. Also man kann zumindest ein bisschen aufhalten. Ausbremsen geradezu. So, dann gibt's ein Väterrecht, weil das Bundesjustizministerium will nämlich offenbar die Rechte leiblicher Väter auf regelmäßige Treffen mit ihren Kindern stärken. Wie die Süddeutsche Zeitung unter Berufung auf einen Referentenentwurf berichtet, ist das Recht auf Umgang auch für den Fall vorgesehen, dass der Mann bisher noch keine Vertrauensbeziehung zu dem Kind aufbauen konnte. Nach bisheriger Rechtslage ist dies nicht möglich. Allerdings soll es kein automatisches Umgangsrecht geben. Voraussetzung sei, dass dies dem Kindeswohl diene. Dies ist weiter. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hatte nämlich in zwei Fällen beanstandet, dass der leibliche Vater keine Chance hatte, eine Beziehung zu seinem Kind aufzubauen. Na, oder anders ausgedrückt, da gab es halt auch mal wieder Tritte in empfindliche Körperregionen vom EGMR. Na, also für den Fall, dass Deutschland sich nochmal wieder irgendwo hinstellen will und was von Menschenrechten faseln, braucht man eigentlich nur die EGMR-Urteile der letzten paar Monate aus dem Hut zaubern und sagen, hier, ihr stellt euch breit hin. Nehmt einfach mal zur Kenntnis, dass zumindest der EGMR der Meinung ist, dass ihr das mit den Menschenrechten so das eine oder andere Mal irgendwie nicht ganz so verstanden habt. Ui. Habe ich mir am Samstag reingeklickt. Auch am Samstag gab es dann den Schmollhofer, weil nämlich CSU-Chef Horst Seehofer wegen des Streits um das Betreuungsgeld den Druck auf die Berliner Koalitionspartner CDU und FDP verstärkt. Weil er will nämlich nicht mehr in der sowieso nur alle Jubeljahre einmal tagenden Koalitionsrunde sitzen. Was dann irgendwie dazu führt, dass auf der einen Seite irgendwie Frau Merkel von der Presse gefragt, ob sie denn zu dem Herrn oder mit dem Herrn Seehofer auch kommunizieren könnte, ziemlich erkennbar stammelt, also wenn es nötig ist, dann kann ich ihn bestimmt irgendwie erreichen. Und auf der anderen Seite aber so ein Verein, der sich sowieso praktisch nicht trifft, ja, da nimmt er dann halt nicht teil. Ja, ne? Also, blub. Na, also mal ganz davon abgesehen, dass das irgendwie was von Kleinkind hat, wenn da irgendwie Seehofer sich hinstellt und sagt, nein, wenn wir unsere Heldprämie nicht kriegen, dann will ich mit euch nicht mehr spielen. Ja, wie wär's damit? Du kündigst die Koalition auf, springst aus, also eure Abgeordneten springen aus der Bundestagsfraktion und dann wollen wir mal gucken, ob die 6,5% Bundeswahlergebnis CSU überhaupt noch irgendwen überzeugt. Ich meine, ihr tretet ja ohnehin nur in Bayern an, von daher, ja. So, auch am Samstag gab es dann die Herr-Panik, weil nämlich der ehemalige Bimbis-Präsident Herzog das politische System der Bundesrepublik für reformbedürftig hält. Die 5%-Hürde sei nicht mehr zeitgemäß, sagte Herzog dem Magazin Focus. Ah, er möchte, dass die 5%-Hürde abgeschafft wird. Wäre jetzt so spontaner erster Gedanke, bis man dann anfängt, mal weiterzulesen. Und dann liest, sie müsse erhöht werden, da angesichts immer mehr kleinerer Parteien der Bundeskanzler nicht mehr von einer großen Mehrheit der Bevölkerung getragen werde. Herr Herzog, das mit der Mathematik, das üben wir nochmal, ne? Weil, wenn, so irgendwie, Denkebeispiel, hatte ich mir ausgedacht, naja, also wenn wir mal sagen, ein Drittel der abgegebenen gültigen Stimmen ist das Minimum, was eine Partei benötigt, um in den Bundestag reinzukommen. Das würde dazu führen, dass nach den aktuellen Vorhersagen man vielleicht 2 Parteien im Bundestag sitzen hätte, die jeweils 50% der Sitze bekämen. So, oder anders ausgedrückt, auch nicht alleine regierungsfähig wären. Wenn man sich das dann mal so überlegt, dann stellt man fest, also da werden dann, wenn es mal hochkommt, 2/3 der abgegebenen Stimmen im Bundestag vertreten sein. Beziehungsweise so irgendwie 33%. Da könnte glatt passieren, dass dann nur die CDU da noch sitzt, nach irgendwie aktuellem Stand. Dann sind da also mal eben bummelig 2/3 der abgegebenen Stimmen unter den Tisch gefallen. Und von den Wahlberechtigten, da fange ich ja mal gar nicht an. Na, also mal ganz davon abgesehen, dann habe ich mir den Spaß gemacht, habe mal so die letzten paar Landtagswahlergebnisse daneben gehalten und festgestellt, naja, also da, wo die Piraten eingezogen sind, ist immer eine andere Fraktion ausgezogen aus dem Parlament. Also die Anzahl Fraktionen hat sich bei keiner der letzten Landtagswahlen verändert. Welchen Grund gibt es da also jetzt irgendwie sich hinzustellen und zu verkünden, ja, also man bräuchte mindestens eine 100% Hürde und wird halt so lange gewählt, bis die CDU gewonnen hat oder was? Sagen Sie mal, Herr Herzog, kann es sein, dass Sie irgendwie alt geworden sind? Das mit dem logischen Denken verlernt haben? Na, mal ganz davon abgesehen, warum bezahlen wir Wähler, wir Steuerzahler eigentlich jedes Jahr knapp 200.000 Öcken an Sie? Wofür? No. Mal ganz davon abgesehen, irgendwie die Mehrheit der Wähler, die einen Bundeskanzler damit unterstützt, steigt ja auch nicht. Plus, man könnte auf die Idee kommen, dass vielleicht irgendwie die Tatsache, dass ganz oder immer weniger Wähler von ihrem Wahlrecht Gebrauch machen, unter Umständen was damit zu tun haben könnte, dass die alternativlosen Parteien sowieso alle denselben Scheiß verlangen und man sich deswegen dann eigentlich nur überlegen kann, ob man irgendwie von der oder von der Partei verraten werden will. Naja, da ist irgendwie so das Interesse der Wähler dann doch eher gering. Weswegen ist dann ja, ich weiß gar nicht, welche Landtagswahl das war, wo irgendwie ganz akut viele Nichtwähler vom Nichtwählen zum Piratenwählen übergegangen sind. Und ich meine, es ist zumindest mal eine Maßnahme, man kann es ja mal ausprobieren. Na, mehr als genauso verkacken wie alle anderen können die Piraten ja auch nicht. Na, also, ja. Diese Entwicklung gefährdet die parlamentarische Demokratie, erklärte Herzog. Na, was nämlich die Entwicklung eigentlich gefährdet, ist das knallhart durchregieren. Na, weil wenn man dann im Parlament gezwungen ist, mit Parteien zu reden und nicht einfach zu sagen, nee, das sind die dollarböse Partei, mit denen reden wir nicht. Wegen weil wollen wir nicht, wegen weil ist doch uns egal, was der Wähler will. Na, das ist ja eigentlich so das Undemokratische daran. Schade. Ich hatte das Gefühl, es könnte sich irgendwo in Hubschrauber verstecken. Ja, aber das hat der Herzog irgendwie auch noch nicht begriffen. Oder er übersieht es bewusst, oder ich weiß es nicht. So, dann gab es den Fefzug. Der FIFA hat das auch nochmal. Alte Bundespräsident Herzog findet, wir müssen die 5%-Hürde hochsetzen. Begründung, angesichts immer mehr kleinerer Parteien werde der Bundeskanzler ansonsten nicht mehr von einer großen Mehrheit der Bevölkerung getragen. Diese Entwicklung gefährde die parlamentarische Demokratie, so Herzog. Wo kämen wir da auch hin, wenn die Regierung auch mal in der Sache Recht haben muss, beziehungsweise zumindest die Mehrheit, anstatt einfach nur per Fraktionszwang ihre Müllgesetze durchtreten? Na, das ist ja das, was in NRW versucht worden war. Und was die ganze Sache ja besonders spannend gemacht hat, dass man eben nicht sagen kann, ja, wir sind ja Koalition, wir müssen halt immer gleich stimmen. Sondern da musste die Minderheitsregierung mindestens einen Abgeordneten einer anderen Fraktion noch mit dazu bekommen. Na, das heißt, da mussten sie halt dann irgendwie was tun, was dann inhaltlich mindestens einem Abgeordneten von nicht SPD oder Grünen gefallen hat. Na, aber auf so eine Idee kommt man irgendwie nicht. Nein, also wir haben ja hier Fraktionszwang und es hat gemacht zu werden, was die Fraktion beschlossen hat, denn die Fraktion ist schließlich überhaupt nicht legitimiert. Dieser Teil des WTF ist vermutlich seiner CDU-Mitgliedschaft geschuldet, aber es gibt auch noch einen zweiten Teil, der vermutlich mit seinem Alter zu tun hat. Herzog plädierte zudem für einen neuen Generationenvertrag. Die Rentnergeneration müsse den Jüngeren versprechen, sie nicht in die Armut zu stoßen. Das könne natürlich kein förmlicher Vertrag sein. Ach, so ist das, Herr Herzog. Wie wäre es, wenn die alte Generation einfach mal rechtzeitig in Rente gehen würde, damit die Jugendarbeitslosigkeit zumindest nicht höher ist als der Durchschnitt? Bevor das umgesetzt ist, müssen wir über den Rest gar nicht reden. Na, ich meine, der Herzog, da weiß ich auch nicht, was der genommen hat. Aber hey, weiter zum nächsten Thema. Vom Sonntag gab es die Fratik. Zwei Tage vor der Berlin-Reise des neuen französischen Präsidenten François Hollande hat sich seine sozialistische Partei scharf gegen Bundeskanzlerin Angela Merkel gewandt. Herr Merkel könne nicht alleine über das Schicksal Europas im Sinne deutscher Wirtschaftsinteressen entscheiden, sagt ein Parteisprecher dem Sender France 3. Man habe nicht gewählt, damit es eine Präsidentin der EU namens Angela Merkel gibt, die allein über das Schicksal aller anderen entscheide. Streitpunkt ist vor allem der Fiskalfakt. Da haben sie ja recht. Na, Merkel ist nicht demokratisch legitimiert, für irgendjemanden außerhalb Deutschlands zu sprechen. Das könnte sie sich vielleicht auch mal in ihren Schädel eintackern. Aber ja, am Dienstag gab es dann die Vorder-DP. Die FDP kritisiert nämlich die Ankündigung von CSU-Chef Seehofer, Treffen des Koalitionsausschusses bis auf Weiteres zu boykottieren. Seehofer verhalte sich wie im Kindergarten, sagt der FDP-Vorstandsmitglied Becker der Blöd-Zeitung. Nur nochmal für den Hinterkopf, wer hat gesagt, solange wir unsere Steuersenkung nicht kriegen, machen wir bei euch aber auch nicht mehr mit? Welche Partei war das? Ich komme da gerade nicht drauf. Irgendwie habe ich da so gerade so ein Pissoir vor meinem gedanklichen Auge. So, am Mittwoch gab es dann Merkgeld, weil nämlich der Aufschwung jetzt auch bei der Bundesregierung ankommt. Weil nämlich ihre Bundeskanzlerin Angela Merkel und ihre Kabinettsmitglieder deutlich mehr Geld bekommen. Die Ministerrunde beschloss die erste Erhöhung der eigenen Bezüge nach 12 Jahren. Oh mein Gott, die Ärmsten müssen so nur von, wie viel war's? Überleben? Kanzlerin, Bundesminister und parlamentarische Staatssekretäre bekommen demnach in 3 Schritten bis August 2013 insgesamt eine Gehaltsanhebung von 5,7%. Oder anders ausgedrückt, Metabotschaft an alle Gewerkschaften, wenn ihr weniger als 5,7% fordert, dann dürfen eure Mitglieder den entsprechenden Verantwortlichen aber mal sowas von mit Schwung in empfindliche Körperregionen treten. Ahem. Für Merkel bedeutet das laut Innenministerium am Ende ein monatliches Plus von 930 Euro. Die Kanzlerin verdient, nein, sie bekommt, bisher im Monat 16.152 Euro. Hinzu kommen eine Dienstaufwandsentschädigung in Höhe von 1.022 Euro. Nicht zu vergessen, ist sie ja auch noch Abgeordnete und dürfte von daher auch nochmal Bezüge haben in Höhe von so bummelig 10.000, oder wird das miteinander verrechnet? Na, also bei bummelig 16.000 Öcken jeden Monat geht es zumindest Frau Merkel irgendwie nicht schlecht, möchte ich mal behaupten. Die hat also eine Erhöhung in der Größenordnung jetzt nicht dringend nötig. Aber hey, gönnen wir ihr das mal. Aber für den Fall, dass sie jetzt dann sich nicht sehr aktiv dafür einsetzt, dass alle anderen Leute auch von ihrem Gehalt leben können, und zwar auf mehr als dem Verhungerungs-Hartz-IV-Niveau, also wenn sie sich dafür nicht einsetzt, dann wäre ich mal dafür, dass sie dann sanktioniert wird. Sie kriegt einfach mal, sagen wir mal, 3 Jahre lang überhaupt nichts mehr. Na? So, dann gab es den Herdkauder. Die Führung der Unionsfraktion will das umstrittene Betreuungsgeld noch vor der Sommerpause im Bundestag verabschieden lassen. Die umstrittene Herdprämie, die bisher noch nicht mal als Gesetzentwurf irgendwo rumschwirrt, von der die Öffentlichkeit eigentlich nur weiß, die CSU will das. Ja, das wollt ihr noch vor der Sommerpause, also so irgendwie in den nächsten 2 Monaten durch den Bundestag prügeln? Das will ich sehen. Na, das kann jetzt doch wieder nur so ein hingefuschtes Gesetzesdings werden, was da mal eben huschli-fusch schnell ohne Absprachen durchgeprügelt wird, zack, fertig. Ja, müssen noch irgendwelche Banken gerettet werden? Aber so, dann gab es den Prügrich. Bundesterrorminister Hans-Peter Friedrich hatte die polizeiliche Kriminalstatistik für 2011 vorgestellt. Dabei kritisierte er die zunehmende Gewalt gegen Polizisten als nicht akzeptabel. Weiter hob Friedrich den Zuwachs bei Wohnungseinbrüchen hervor. Na, dass da irgendwie Internetstraftaten weniger, das dumm. Da, ein Islamist. Na, also mal ganz davon abgesehen, wenn Gewalt an Polizisten so schlimm ist, wann äußert sich der Herr Innenvolltrottel mal über Gewalt von Polizisten? Wo ja in letzter Zeit so der eine oder andere Einzelfall aufgefallen sind. Na? So Rosenheim, da wird irgendwie eine Familie krankenhausreif geprügelt, weil sie es wagt, Zivilbullen nicht sofort den Ausweis auszuhändigen. Na, weil jemand es wagt, nachzufragen, wer sind sie, was wollen sie hier eigentlich und warum sind sie der Meinung, dass sie einen Fuß in die geschützte Wohnungstür stellen können, um zu verhindern, dass selbige geschlossen wird. Na? Aber hey, nein, also Gewalt an Polizisten ist ja so schlimm. Na, also ich hoffe mal, der arme Polizist in Frankfurt, der da dem schlimmen, gewaltsamen Demonstranten seinen Quarzhandschuh ins Auge gedrückt hat, hat sich dabei nicht versehentlich irgendwie verletzt. So, und dann aus der Kategorie, also das kam dann doch irgendwie leicht überraschend. Mittwochnachmittag, 16:30 schwappte dann vorbei, beziehungsweise vorher schwappte vorbei, Merkel wird irgendwie sich der Presse gegenüber äußern. Beziehungsweise mir ist schon um kurz nach 4 eine Eilmeldung entgegengeflatscht, von wegen der Herr Röttgen, der ist weg. So, und das Ganze als D-Radio-Nachricht sah dann so aus: Bundeskanzlerin Merkel hat Umweltminister Röttgen entlassen. Sie habe dem Bundespräsidenten vorgeschlagen, Röttgen von seinen Aufgaben zu entbinden, sagte Frau Merkel in Berlin. Damit er solle ein personeller Neuanfang ermöglicht werden. Die Energiewende sei ein zentrales Blah, Fasel, Bla. Nachfolger wird der Altmaier, den genau überhaupt nichts qualifiziert. Aber hey, Röttgen hatte sich ja vorher auch nicht qualifiziert, von daher passt schon. Na, so, was jetzt irgendwie sich als Frage als erstes aufdrängte, warum wird der Röttgen, nachdem er am Montag noch gelobt wird, am Mittwoch quasi rausgeschmissen, plus Gauck ist irgendwie gerade nicht im Haus, deswegen kriegt der Röttgen seine Entlassungsurkunde von Seehofer. Seehofer, das ist die dumme Pfeife, die im Fernsehen gerade irgendwie 2 Tage vorher einen Verbalerguss hatte. Schon Zufall, aber hey. So, dann gab es den Papzug. Der ehemalige Präsident des Bundesverfassungsgerichts Papia hat sich gegen Forderungen zur Anhebung der Sperrklausel bei Wahlen ausgesprochen. Dies halte er nicht für eine angemessene Lösung, sagte er der Zeitung Die Welt. Mit Blick auf die jüngsten Erfolge der Piraten fügte Papia hinzu, in einem solchen Schritt könnten die Bürger etwa eine gezielte Aktion gegen neue Parteien vermuten. Völlig zu Recht. Na, mal ganz davon abgesehen, ich habe mir den Spaß gemacht. Anzahl Fraktionen in allen Landesparlamenten, wo die Piraten eingezogen sind, ist identisch zur Anzahl Landtagsfraktionen vorher. Na, weil immer genau eine Fraktion nicht mehr im Landtag sitzt. Na, in Berlin hat es die FDP erwischt, in NRW hat es die Linken erwischt, im Saarland hat es, glaube ich, auch die FDP erwischt. Na, also man kann irgendwie auf den Trichter kommen, dass das einfach mal totaler Blödfug ist, wenn man sagt, ja, wir brauchen aber mindestens eine 300% Hürde. Wie, 300% ist nicht erreichbar? Ja, und? Ja. Zudem sehe er verfassungsrechtliche Bedenken, betonte Papier. Die bisherige 5%-Regelung sei hingegen unverzichtbar, da sie einer ungesunden Zersplitterung der Parteienlandschaft vorbeuge. Damit reagierte Papier auf die Anregung seines Vorgängers und ehemaligen Bundespräsidentin Herzog. Dieser hatte eine höhere Sperrklausel ins Gespräch gebracht. Da kann man irgendwie auf den Trichter kommen. Ne? Also ich meine, es gab da auch irgendwie mal ein Urteil vom BFFG, so von wegen, ja, also 5% ist gerade noch so, weil hier, ne, siehe Weimar, kann man begründen, warum das vielleicht eine gute Idee ist, eine Sperrhürde zu haben. Aber wenn wir die beliebig hochschrauben, dann wird es halt ganz schnell verfassungswidrig. Ja, freie, gleiche und geheime Wahl. Ich meine, wenn man dann nur noch die großen Parteien im Bundestag sitzen hat, dann ist das eben doch nicht mehr so. Aber hey, Neues aus der Wirtschaft. Da gab es erstmal den Schäubtritt, weil Bundesfinanzminister Schäuble die Eurozone heute für widerstandsfähiger als vor 2 Jahren hält. Und er meint nämlich, Griechenland rauswerfen, das ginge. Bis auf den klitzewinzigen Haken, dass wir davon ausgehen können, dass diverse Banken sehr panisch reagieren werden, wenn Griechenland aus dem Euro geschmissen wird, weil nämlich diverse Banken dann laut darüber nachdenken werden, wie viele Länder denn noch aus dem Euro geschmissen werden könnten. Na, Spanien fällt mir so spontan ein, die stehen ja gerade am Abgrund und ne, noch 3 Schritte nach vorne, dann wird es leicht. Aber ja. So, dann JP. Hatte ich letzte Woche, ne? Die amerikanische Großbank JP Morgan Chase. Die ist dann nämlich letzten Freitag an die Öffentlichkeit gerutscht. Oh, huch, wir haben da so ein bisschen Geld verzockt. Und zwar haben die sich mit riskanten Finanzgeschäften verspekuliert und dabei in den vergangenen 6 Wochen 2 Milliarden Dollar verloren. Inzwischen sind es 3. Aber sie kündigen an, für das Quartal machen sie nochmal 3 Milliarden Gewinn. Das heißt, die hatten mal eben 6 Milliarden plus irgendwo rumliegen. Wait, what? Bankchef Dimon sagte auf einer Telefonkonferenz, es seien ungeheuerliche Fehler begangen und falsche Entscheidungen gefällt worden. Das wiederum fanden die Aktionäre nur begrenzt lustig. Und ich meine, da sind jetzt auch irgendwo strafrechtliche Ermittlungen im Gange. Aber hey. Na, also mal ganz davon abgesehen, gab es da nicht irgendwie Bankenregulierung? Sollte da nicht was eingeführt werden, damit die Banken nicht einfach mal so Geld verbrennen können, wie ihnen danach ist? Nein? So, Bad Spanien, Euro-Sorgenkind Spanien, führt zur Sanierung seines Finanzsystems Baad Banks ein. Dabei handelt es sich um Auffanggesellschaften, denen die Banken ihre zweifelhaften Immobilienkredite übertragen sollen. Eine von der Regierung verabschiedete Bankenreform verpflichtet alle Geldinstitute des Landes dazu, solche Gesellschaften zu gründen. Ja, ob das dann auch irgendwem hilft, ist dann noch die andere spannende Frage, weil im Wesentlichen muss man ja eine Baad Bank auch einfach mal pleite gehen lassen können. Beziehungsweise, was halt einfacher wäre, beziehungsweise wo die Liste halt kleiner wäre, wenn man Good Banks bildet, wo halt nur die tatsächlich überlebensfähigen Teile der Banken drinnen landen und der Rest, der kann dann halt in die Pleite verflanschen. Aber so, dann Schäuble, Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble hat erneut seine grundsätzliche Bereitschaft signalisiert, den Vorsitz der Eurogruppe zu übernehmen. Na, da hatte ich irgendwie vor ein paar Wochen mal irgendwann die Meldung so von wegen, ja, Merkel würde da angeblich laut drüber nachdenken. Da hieß es dann aber, nö, also Handbewegung, stimmt ja alles gar nicht, ja, stellt sich raus, doch. Und der einzige Haken daran ist ja, wenn Schäuble den Ober-Euro-Dödel geben darf, dann wird Merkel dummerweise auf den einen oder anderen sonstigen Posten verzichten müssen. Aber hey. Gab's am Sonntag. Auch am Sonntag habe ich mir hier die MINT-Session reingeklebt, weil europäische Volkswirte erwarten, dass die deutsche Konjunktur im ersten Quartal auf der Stelle getreten ist oder sogar leicht zugelegt hat, berichtet die Tageszeitung Die Welt unter Berufung auf eine Umfrage unter Ökonomen. Einer sogenannten technischen Rezession mit 2 Minusquartalen in Folge wäre Deutschland damit knapp entronnen. Na, oder anders ausgedrückt, der Aufschwung XXL, der hat sich in Wohlgefallen aufgelöst und wenn man mal ganz scharf hinguckt, stellt man fest, dass außer Deutschland sowieso niemand irgendeinen Aufschwung hatte und Deutschland eigentlich auch schon eine Rezession. Huch! Wie kann das? Spahn-Teidigung. Angesichts der Massenproteste in seinem Land hat der spanische Ministerpräsident Rajoy die Sparpolitik seiner Regierung verteidigt. Diese sei alternativlos vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Lage notwendig, sagt er in Madrid. Seine Regierung ergreife auch Maßnahmen, die nicht im Wahlprogramm vorgesehen gewesen seien. In der spanischen Hauptstadt hatten am Samstag Zehntausende gegen die Sparpolitik demonstriert. Proteste gab es auch in Barcelona, Bilbao, Malaga und Sevilla. Plus Unmengen Arbeitslosen und die Aussicht, dass auch in Spanien es Jahrzehnte dauern könnte, bis sie aus der Krise nochmal rauskommen. Falls das überhaupt noch was wird. Aber hey, Alles ist großartig. Dann gibt es die Exgierung. Der griechische Staatspräsident Karolos Papoulias hat zur Lösung der Krise die Bildung einer Expertenregierung vorgeschlagen. Wobei mir ja bei Expertenregierung irgendwie immer einfällt, so ja, so lange sparen, bis wir pleite sind. Na, das hat ja die letzte griechische von niemandem gewählte Regierung auch schon gemacht. Ja, dass das zu nichts Positivem geführt hat, auf die Idee könnte man eventuell kommen, wenn man sich die offiziellen Zahlen anguckt. Man könnte auch auf die Idee kommen, dass das überhaupt nie funktionieren kann, aber da müsste man ja Hirn haben für. So, dann gibt es die Brite Bank im Streit um schärfere Kapitalregeln für Europas Banken, rückt Großbritannien von seiner bisherigen Blockadehaltung ab. Vor dem Treffen der EU-Finanzminister in Brüssel zeigte sich der britische Finanzminister George Osborne bereit, einen Kompromiss zu unterstützen. Wegen des Widerstandes Londons war der erste Anlauf vor 2 Wochen gescheitert. Ist eine Meldung von Dienstag und dann gibt es übrigens das Mininus. Die Wirtschaft in den Euro-Ländern stritt auf der Stelle. Zum Jahresanfang blieb das Bruttoinlandsprodukt gegenüber dem Vorquartal unverändert. Das teilte der europäische Statistikbehörde Eurostat mit. Im letzten Quartal 2011 war die Wirtschaft um 0,3% geschrumpft. Metabotschaft, die Krise ist da. Noch eine Metabotschaft, alle außerhalb von Deutschland haben nicht nur ein, naja, plus minus null, sondern ein Minus. Das ist eine Rezession. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo man mal auf den Trichter kommen kann, dass Weitersparen niemandem helfen wird und dass man eigentlich jetzt mal die Schleusentore öffnen muss und sagen muss, okay, wir nehmen jetzt so viele Kredite auf wie nötig, um die Wirtschaft überhaupt wieder ins Plus reinzuheben. Ja, weil die Staaten, die können so viel Geld aufnehmen, wie sie lustig sind. Weil gegebenenfalls fragen sie mal freundlich bei der EZB an, ob die mal ein bisschen mehr drucken können. Beziehungsweise drucken müssen die ja nicht. Die müssen eigentlich nur ein paar Bytes in irgendwelchen Speicherzellen verändern. Das kann so schwer nicht sein. Mal ganz davon abgesehen, dass die EZB, beziehungsweise die Bundesbank hat verlautbaren lassen, dass sie hingewiesen wurde, dass sie um die Inflation in ganz Euronien halbwegs bei 2% zu halten, davon ausgehen dürfen, dass die deutsche Inflation tendenziell ein bisschen über den 2% liegen wird und dass das aber auch völlig in Ordnung ist, woraus die Blöd dann machte, Skandal, Inflation, habt Angst, Panik, riesengroße Buchstaben, die bösen Griechen, ach nee, auf die Griechen können wir uns ja gar nicht mehr berufen, weil es ist nämlich jedes andere Land, die Deflation haben. Aber ja, und um dann die Inflationsrate in ganz Euronien halbwegs im grünen Bereich zu halten, da muss halt Deutschland ein bisschen mehr Inflation kriegen. Dann gab es SPD-Dingungen. Der EU-Piskalfakt wird nach Angaben der SPD nicht mehr in diesem Monat im Bundestag verabschiedet. Tschüss. Der Zeitplan der Bundesregierung sei vom Tisch, sagt der Fraktionschef Steinschreier in Berlin. Selbst eine Entscheidung des Parlaments noch vor der Sommerpause sei äußerst anspruchsvoll. Wild in die Landschaft geraten, es liegt vielleicht daran, dass der Herr Steinschreier noch so die eine oder andere wohlbezahlte Rede irgendwo ganz weit weghalten will. Na, denn der Herr Steinschreier ist bekannt und berühmt dafür, dass er im Bundestag nicht durch häufige Anwesenheit auffällt und dafür bei den Nebenjobs dann doch irgendwie sehr weit vorne in der Liste steht, wenn er nicht sogar irgendwie der Nebenjobbigste ist. Aber hey. Und die SPD verlange eine Ergänzung um eine Finanztransaktionssteuer sowie um ein Wachstums- und Beschäftigungsprogramm. Wie das Wachstums- und Beschäftigungsprogramm mit Sparen koste ist, was es wolle, zusammenpassen soll, es leuchtet mir nicht ein. Aber ja, also die SPD dient sich dann schon für nach der nächsten Wahl als Mini-Partner bei einer großen Kotzerei an. Na, also für den Fall, dass irgendjemand ernsthaftes Interesse daran haben sollte, die SPD wählen zu wollen, sagen wir mal so, wer seine Stimme der SPD gibt, wählt große Kotzerei. Na, genauso wie die Grünen jetzt auch schon oder in den Grünen irgendwo eine Forderung rumschwirrte, von wegen man möge doch nicht religiöse Personen mit einer Kultursteuer belegen, um die Religionsangehörigen daran zu hindern, aus den jeweiligen Kirchen auszutreten, um Steuern zu sparen. Ist klar. Schwupps. So, am Dienstag gab es dann hier noch die Banken, weil die Banken in Europa ihre Geschäfte künftig mit mehr Eigenkapital absichern müssen, um besser gegen Krisen gewappnet zu sein, bla bla. Die EU-Finanzminister unterstützen bei ihrem Treffen an Dienstag in Brüssel einstimmig schärfere Kapitalregeln für die 8300 Banken und Kreditinstitute in der EU. Dass das irgendwie helfen wird, darf auch eher bezweifelt werden, aber hey. Also die Banken dürfen nicht mehr ganz so viel Geld gleich wieder in Krediten aus dem Fenster werfen, wie sie eigentlich auf irgendwelchen Konten Pseudo haben. ja, macht den Hebel ein bisschen kürzer, aber verhindert ansonsten nichts. Dann gab es den Schäuble-Schluss. Bundesfinanzminister Schäuble sieht keine Möglichkeit, in das Hilfspaket für Griechenland neu zu verhandeln, weil das nämlich alternativlos ist. Übrigens, Herr Schäuble, nur nochmal fürs Protokoll, würden Sie bitte aufhören, von Hilfspaket für Griechenland zu schwafeln und einfach mal sagen, was es ist. Bankensubvention. Wir haben nämlich auch in Europa keine Schuldenkrise, sondern es ist immer noch dieselbe Bankenkrise wie vor Jahren. Na? Aber hey. Also, wer das sagt, das geht ja mal gar nicht. Ja. Also ich meine, okay, inzwischen gibt es so ein paar Medien-Outlets, die tatsächlich zur Kenntnis genommen haben, dass so eine Aussage dann doch irgendwie mal opportun ist. Aber hey. Also, so frei nach dem Motto, also mit den Griechen da irgendwie was neu verhandeln, geht ja mal gar nicht. Und mit Frankreich geht man auch nicht. Weil das ist ja alternativlos, das ist ja demokratisch legitimiert, bla bla. Scherz an der Sache ist, es gibt auch einen Vertrag mit Ukraine war es, glaube ich, wo jetzt ganz offizielle deutsche Staatsmeinung ist, nein, also den ratifizieren wir nicht, weil Dollarbegründung. Aber hier der Fiskalpakt, der noch von nicht genügend Ländern ratifiziert ist, um überhaupt irgendwo in Kraft zu sein, der ist aber alternativlos. Den können wir nicht ablehnen, weil sonst böse Dinge passieren. Und auf die Idee, dass solange er nicht ratifiziert ist, man vielleicht nochmal über den Inhalt reden könnte, das lehnen wir ab, weil da ein dreiköpfiger Affe. Ja. Schön, dass wir nicht drüber reden. So, dann gibt's hier nach JP, nämlich der Verlust bei der US-Großbank JP Morgan wird ein juristisches Nachspiel haben. Zwei Aktionäre reichten vor dem Bezirksgericht in Manhattan Klagen gegen das Geldhaus ein. Sie werfen dem Kreditinstitut vor, ein zu großes Risiko eingegangen zu sein. Blabla, wird man noch sehen müssen, ob das irgendwie tatsächlich Auswirkungen hat. Aber hey. Schwupps, dann kommen wir in der Musikecke an. Wer da lauter Flugzeuge starten und ich trotzdem nicht sicher ein Motorflugzeug dabei hatte. 15. Und zwar in der Musikecke versteckt sich vom letzten Jahr Hohen West steht 11. Juni 15:38 Shore Patrol mit dem sechsten Titel, den ich da aufgenommen habe, nämlich ADBC in 5 Minuten 30. Gefolgt ist das Ganze dann vom unterzuckerten Herrn Priol, der in der 49. Anstalt dann doch mal, nachdem er dann angefangen hat, was zu essen, ein bisschen über Merkel gerantet hat in 5 Minuten 35. Das kriegt ihr dann auf und in die Ohren. Und dann sage ich danke fürs Anhören. Für den Fall, dass ihr mir irgendwie eine Reaktion zukommen lassen wollt. Unbegründetes Lob, begründete Kritik. Kritik bitte immer nur in sehr ausführlich begründet. Sonst könnte ja noch jemand auf die Idee kommen, dass man mich einfach so kritisieren dürfte. Ja, also jedenfalls für den Fall, dass ihr mir irgendeine Form von Reaktion zukommen lassen wollt, fühlt euch dazu eingeladen, zum Beispiel bei Twitter @compot zu adressieren. Eine E-Mail zu verfassen an compiblog@googlemail.com oder im compiblog.de compot 320 Teil 2 einen Kommentar einzutragen. So, und dann sage ich danke fürs Anhören, runterladen, streamen oder was auch immer ihr sonst noch so gemacht habt, um mich hier hören zu können. Irgendwas sagt da unten Palim. Sonst das andere Gerät ist, was da Palim sagt, sage ich da nichts zu. Genau. Wünsche ich euch viel Spaß mit ADBC. Und bis zum nächsten Mal, wenn er nicht dazwischen kommt.
This one's called ADBC. Thanks for hanging around and listening to us. This is our second time, if that makes sense, in Who Invested. Glad to be back. Thank you.
das anerkennen, dass die Kanzlerin gute Arbeit geleistet hat. Sie leistet ein Arbeitspensum, das ist unglaublich. Sie opfert ihre Kanzler. Mir hat auch so ein bisschen, ohne Rücksicht für Europa, für uns alle. Man kann sich natürlich auch mal nach den Beweggründen fragen. Was treibt diese Frau an? Warum macht sie das? Sie, die nur an Machtpolitik interessiert ist. Sie die einzig und allein, sie wickelt ein Arbeitspensum ab, weil das kommt nie am Abwickeln, da kennt sie sich aus. Erst die DDR, jetzt Griechenland, dann Europa und zum Schluss sind wir dran. Na, und da erwarten alle Leute, aber die Deutschen sagen, nein, diese Frau wird uns sicher und beherzt und klug aus der Krise herausführen. Die gleiche Frau, die bei zwei Präsidentschaftskandidaten ihre Uninkompetenz bewiesen hat, von ihr erwartet man allen Ernstes, dass sie uns an Skylla und Charybdis vorbei sicher durch die Untiefen der Finanzkrise meandert. Scheiß aufs Fasten! Ich beginne wieder klar zu sehen. Ich weiß, diese Frau hat ein Ziel, die Euro-Rettung im Alleingang. Natürlich, deshalb war sie so sauer, als jetzt das Verfassungsgericht gesagt hat, Moment mal, was ihr da vorhabt, mit 9 Hanseln in einem geheimen Gremium irgendwie da die finanzielle Zukunft des Landes auszuschnapsen. Nein, das geht nicht, da muss schon das Parlament als Ganzes befragt werden. Da hat sie vielleicht getobt, früher in der Volkskammer wäre sowas nicht passiert. Alle für die Euro-Rettung. Deswegen ist sie sogar nach China gereist neulich, als die ihr Neujahrsfest hatten. War toll. Die Chinesen beginnen feierlich das Jahr des Drachen. Und wer kommt zu Besuch? Das ist unglaublich. Das ist. Und was war dann? War irgendwas? Hat sie irgendwas gesagt zu ihren Top-Themen von früher, Umwelt oder Menschenrechte? Nein, gar nichts. Dass die Chinesen nach wie vor den Schlechter von Syrien unterstützen. Boah, kein Wort, Hauptsache, sie investieren bei uns und dann war sie wieder fort. Gut, sie reist halt, gell. Man hat da noch einiges nachzuholen von früher. Jetzt macht sie Wahlkampf für Sarkozy. Das macht Hoffnung, ne, weil im Präsidentenversemmeln kennt sie sich aus. Aber der kleine Gestauchte hat sich ja an sie angewandelt. Ich bewundere diese Frau, die 80 Millionen Deutsche so gut durch die Krise gebracht hat. Hä? Ich hab gar nicht gewusst, dass die Krise vorbei ist. Und sie hat uns, wie Moses, der das Meer geteilt hat. Vielleicht sollten sich die Deutschen mal fragen, wer hier wen. Aber das macht der Deutsche nicht. Das ist ihm schon wieder viel zu aufwieglerisch. Es müsste doch mittlerweile auch der Letzte sehen, dass es Millionen Deutsche waren, die Merkel durch die Krise gebracht haben. Mit Lohnverzicht und Kurzarbeit und allem drum und dran. Es ist wirklich, diese Frau ist ein Phänomen. Wie alles, was sie ist für alles, sie ist für nichts in Verbindung gebracht. Die Wulff-Affäre, für die sie verantwortlich ist, wer hat am meisten von ihr profitiert? Die unsere Marienerscheinung. Das ist in Spanien oder Griechenland, da braucht sie sich derzeit nimmer blicken zu lassen. Mein lieber Freund, da hat sie Popularitätswerte wie einst George W. Bush im arabischen Raum. Na, bei uns da genügt es schon, wenn sie auf der Gedenkfeier für die Opfer von der braunen Zwickauer Zelle einfach verständnisvoll meint, wir vergessen zu schnell. Oh nein, ich nicht. Mädchen, ich habe nicht vergessen, wie du dich beim vorletzten CDU-Parteitag von der Jungen Union hast abfeiern lassen für deinen unsäglichen Satz. Der Ansatz von Multikulti in Deutschland ist gescheitert. Absolut gescheitert. Und da haben aber die Sarrazin-Jünger Kasatschok getanzt, mein lieber Freund. Wir vergessen zu schnell. Und neben mir auf dem Podium steht wer? Der Seehofer, unser Interims-Bundespräsident. Allein der Mann ist doch Beweis genug, dass dieses Amt überflüssig ist. Der Seehofer, der beim vorletzten Aschermittwoch noch geholzt hat. Ich werde unkontrollierte Einwanderung bis zur letzten Patrone bekämpfen. Ja, super, da nutzt mir auch Ihr Konsensgesäusel nichts von wegen. Wer gefährlich sind vor allem jene, die Vorurteile schüren, die ein Klima der Verachtung erzeugen. Das sollt sie mal in Griechenland sagen. Da wäre Stimmung. Da sitzen die Griechen da und sagen, stimmt, jammers, diese Frau weiß, wovon sie redet. Hat sich unsere Blendgranate aus der Uckermark einmal Gedanken darüber gemacht, wie schlecht es den Leuten geht, die sie kaputt spart? Hat sie...
Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich habe heute Vormittag mit dem Herrn Bundespräsidenten gesprochen. Und ich habe ihm gemäß Artikel 64 des Grundgesetzes vorgeschlagen, Norbert Röttgen von seinen Aufgaben als Bundesumweltminister zu entbinden, um so in diesem Amt einen personellen Neuanfang möglich zu machen. Die Energiewende ist ein zentrales Vorhaben dieser Legislaturperiode. Es sind die Grundlagen dafür gelegt worden, aber wir haben noch ein Stück Arbeit vor uns. Norbert Röttgen hat als Umweltminister an der Schaffung der Grundlagen für diese Energiewende entscheidend mitgewirkt. Für diese Arbeit danke ich ihm. Ich danke ihm genauso für sein großes klimapolitisches Engagement, gerade auch im internationalen Bereich. Es ist offensichtlich, dass die Umsetzung der Energiewende noch große Anstrengungen erfordert. Und deshalb hat das Bundesumweltministerium in diesem Zusammenhang eine wichtige Rolle zu spielen. Und als personellen Neuanfang für diese Aufgabe schlage ich den ersten parlamentarischen Geschäftsführer der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, Peter Altmaier, vor. Peter Altmaier kenne ich sehr lange. Ich schätze seine bisherige Arbeit. Und ich bin mir ganz sicher, dass er mit voller Kraft sich der neuen Aufgabe zuwenden wird und es eine gute Zusammenarbeit geben wird. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.